Damit hallo und herzlich willkommen zu den Medien-News für den 1.11., das erste Mal Medien-News für diesen November, also das erste Mal Neuigkeiten aus der Welt der Medien für diesen November. Diese Welt der Medien kann, wenn man sich so Lokalpresse und Lokalmedien anschaut, vor allem in und um Halle manchmal sehr beschränkt wirken. Umso mehr freue ich mich, dass wir euch heute ein Debattenmagazin für Halle und Umgebung vorstellen können, nämlich das Transit-Magazin. Lokaljournalismus abseits der Mitteldeutschen Zeitung, das ist doch mal ein Grund zur Freude. Weniger Grund zur Freude hat Kevin Spacey gegeben, als er sich kürzlich zu einem Missbrauchsvorwurf äußerte. Seine Stellungnahme dazu hat er nämlich gleich mit einem Coming-out verbunden und warum das negative Auswirkungen auf die LGBTQ-Community hat, das bespricht Swantje in einem Kommentar. Außerdem verraten wir euch, wer sich am Wochenende äußerst geehrt fühlen durfte, denn am Sonntag wurden die goldenen Aluhüte verliehen.
Gestern ging Transit, ein Blog- und Debattenmagazin für Halle und Umgebung, online. Nun lässt der Begriff Debattenmagazin viel Spielraum für Interpretationen. Außerdem ist es kein Geheimnis, dass das Internet voll von Blogs jeglicher Art ist. Auch hier in Halle beschäftigen sich einige Blogger mit lokalen Themen und Problemen. Man könnte sich also fragen, warum die Stadt also noch ein Magazin braucht. Felix vom Transit-Magazin erklärt, welche Struktur hinter dem Blog steht und mit welcher Motivation der Blog eigentlich betrieben wird.
Ja, was uns zusammengebracht hat, ist, glaube ich, eine Lehrstelle in Halle, ja, ein Online-Magazin, wo man sich über Dinge austauschen kann, wo Dinge diskutiert werden, links vom medialen Mainstream, also im Prinzip ein Radio Korax nur mit Text. Also so ist ungefähr der Anspruch. Wir haben uns da auch mit Radio Korax schon auseinandergesetzt. Und ja, wir wollen so, wir kennen alle die MZ, wir kennen so Magazine wie Du bist Halle oder das Halle-Spektrum. Und wir lesen da oft entweder schnell zusammengeschriebene Sachen oder Pressemitteilungen, die einfach weitergegeben werden. Aber es gibt dort keine Diskussion, keine Debatte, keine Verfolgung von Themen über einen längeren Zeitraum, keine starken Meinungen aus unserer Sicht. Und das wollen wir, diese Lücke wollen wir füllen.
Das wichtigste Ziel von Transit ist somit wohl die Ausbildung einer Debattenkultur in Halle und Umgebung. Einer Debattenkultur, die jenseits von gefällt mir oder finde ich doof agiert. Dafür braucht es natürlich auch eine feste Redaktion, die bei Transit aus unterschiedlichen Personen besteht, wie zum Beispiel Studierenden, Aktivisten und Aktivistinnen, sowie Kunst- und Kulturschaffenden, aber auch Arbeitern und Arbeiterinnen. Diesen Menschen geht es also um Lehrstellen, nicht nur im Online-Angebot, sondern auch in der Stadt selbst. Doch wo genau liegen diese Lehrstellen und wie kann man damit umgehen? Georg von Transit gibt einen kleinen Einblick.
Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir nicht nur einfach einzelne Artikel veröffentlichen, sondern auch Themenblöcke definieren können und die dann über einen, wie Felix das ja eben schon gesagt hat, über einen längeren Zeitraum auch mit gegebenenfalls unterschiedlichen oder auch kontroversen Perspektiven bespielen können. Und den ersten Themenblock, den wir uns dazu gewählt haben, sind Freiräume. Das dann auch im weitesten Sinne nicht nur jetzt eingeengt auf einzelne zum Beispiel Projekte, wenngleich natürlich wir starten mit einem Artikel über die Hasi morgen, aber das werden wir dann auch in den nächsten Tagen online stellen, auch schon einen Artikel als einen Erlebnisbericht oder eine kleine Zusammenfassung des Vortrags von André Holm, der über das Recht auf Stadt gesprochen hat hier in Halle und hoffen auch, dass da noch weitere Einrichtungen auch hinzukommen.
Gerade das Thema Hasi ist natürlich auch ein zentraler Punkt in der Debatte um Freiräume und Recht auf Stadt. Ein Debattenthema, was bis jetzt nur an der Oberfläche besprochen wurde.
Wir haben eher den Eindruck, dass das gar nicht so breit diskutiert wird, wie es eigentlich diskutiert gehört. Also bei der Hasi gab es immer gab es eine Diskussion dessen, was gerade passiert, aber es gab gar keine Diskussion darüber, was die Hasi jetzt eigentlich für die Stadt bedeutet. Es gab eher auch negative Sachen, Gegenwind, und wir wollen jetzt eher Themen setzen, zu schauen, okay, was bringen denn diese Freiräume, was sind eigentlich Freiräume, was bringen die der Stadt, was bedeuten die aber auch vor dem Hintergrund Gentrifizierung, wo ist da der Wert für die Leute, die hier in der Stadt leben, darüber wird ja gar nicht diskutiert, es wird nur diskutiert, da ist etwas und das ist gerade gefällt mir nicht oder es gefällt mir und damit ist die Diskussion auch immer zu Ende. Und das, darunter verstehen wir keine Debatte und das wollen wir eher ankurbeln. Und ich denke, diesen Raum gibt es einfach auch gar nicht in der Stadt derzeit.
Die Partizipation der Hallenser an dem Blog ist den Autoren besonders wichtig. Nur so können unterschiedliche Perspektiven auf ein Thema aufgezeigt und auch beleuchtet werden.
Na nun, einerseits sind wir ja nicht nur 2 oder 3 Personen. Das heißt, wir haben schon unterschiedliche Nuancen, auch wenn ich jetzt noch keine tieferen Gräben in den Ansichten gefunden habe bei uns. Aber trotzdem haben wir natürlich unterschiedliche Nuancen und Perspektiven auf das Thema. Und schon allein dadurch entsteht natürlich eine Debatte, die wir dann hoffentlich auch in den Beiträgen abbilden können. Darüber hinaus sind wir immer offen für kürzere wie auch längere Artikel, Beiträge, die Leute schreiben wollen. Da informieren wir auch auf unserer Webseite drüber, wie man am besten mitmachen kann. Aber Anreisen ist angerissen schon mal. Man kann uns immer einen Abstract schreiben und wir werden in der Redaktion dann darüber kurz reden und dann uns mit der Person in Kontakt setzen, die das schreiben möchte.
Neben den Schwerpunkten des Blogs, die natürlich auch immer diskutiert werden können, gibt es auch regelmäßig einen sogenannten Debattenaufschlag. Der erste Debattenaufschlag beschäftigt sich mit der Rolle der Gewerkschaften für die soziale Frage.
Das heißt, hier findet eine Debatte über die Rolle von Gewerkschaften in der Linken, vielleicht auch in der radikalen Linken, statt. Und das halte ich persönlich und auch wir in der Redaktion für eine wichtige Frage, weil wir sie sehr selten abgebildet sehen. Also wenn wir uns linke Szene anschauen, sind das oft eben auch junge Menschen, sind das oft Menschen, die auch studieren. Ich sage nicht alle, natürlich nicht, aber das begegnet einem doch oft. Und da das Verständnis von Gewerkschaften mal herauszustellen, wie das eigentlich aussieht und wiederum auch die historische und aktuelle Rolle von Gewerkschaften zu reflektieren, das, denke ich, ist hier die leitende Idee hinter der Debatte.
Bei diesen allumfassenden Themen spielt natürlich auch immer der Bezug zu Halle und zur Umgebung eine große Rolle. Die Leser und Leserinnen sollen ihre Lebensrealität in den Beiträgen wiederfinden.
Also wir wollen ja gerade solche Themen, die ja eigentlich international zu denken sind, auf die lokale Ebene runterbrechen. Also was bedeutet denn zum Beispiel auch der Klimawandel für Halle? Was bedeutet die Auseinandersetzung mit der sozialen Frage ganz konkret für die Menschen in Halle? Es soll sowohl diesen übergeordneten Debattenstrom geben, aber immer auch mit dem Blick, ja, was bedeutet das für die Menschen hier vor Ort? Weil ich denke, da lassen sich Leute viel mehr mit abholen und auch zur Debatte ermuntern und zum Mitmachen ermuntern und zum drüber nachdenken ermuntern, wenn sie merken, okay, das betrifft mich ja auch ganz persönlich.
Über weitere Themen ist sich die Redaktion noch nicht einig. Der Blog ist laut Georg und Felix seit gestern jedoch gut gefüllt.
So viel kann ich ja mal transparent machen. Wir haben in der Diskussion in der Redaktion natürlich darüber diskutiert, wollen wir Artikel zu den Identitären machen? Ja, wir wollen das, aber wir wollen nicht als Magazin gelesen werden, das sich mit den Identitären befasst. Weil da glauben wir, gibt es genug anderes, gibt es Besseres, gibt es vielleicht hier und da sogar ein bisschen zu viel. Da werden wir natürlich auch hin und wieder was zu schreiben. Wir werden auch einen Artikel in den nächsten Tagen veröffentlichen, der ja ein kleiner Erlebnisbericht von der Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung vom 18.10. ist. Wir werden einen Artikel haben in den nächsten Tagen, der sich nicht spezifisch mit Identitären, aber so doch mit dem Denken der neuen Rechten und auch wieder der sozialen Frage in der neuen Rechten befasst, veröffentlichen. Das heißt, das sind schon auch Themen, die uns wichtig sind. Antifaschismus ist uns ein wichtiges Thema, ist uns ein Herzensthema, aber wir fassen das insofern mit spitzen Fingern an, als es vielleicht auch auf Wellen mitreitet, auf die wir nicht geraten wollen, sondern weiterhin ein breit aufgestelltes Thema sein wollen, wo auch eben Themen wie Klimawandel, Naturschutz, Gewerkschaften und andere Themen auch eine Rolle spielen können.
Die Autoren und Autorinnen wollen selbstverständlich keine Tageszeitung ersetzen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber mit ein paar Beiträgen pro Woche ist der Blog vielleicht als Ergänzung dazu zu sehen. Außerdem soll ein Veranstaltungskalender mit auf der Website erscheinen, der von den Lesern und Leserinnen auch mit ergänzt werden kann.
Also wir nehmen uns vor, tatsächlich kontinuierlich zu erscheinen, also dass in einer Woche mehrere Beiträge neu dazukommen. Das ist zumindest der Anspruch. Und da brauchen wir natürlich auch wieder Leute, die mitmachen. Also da auch nochmal die herzliche Einladung, wer Ideen hat, worüber man hier in Halle schreiben kann, und eine Plattform sucht, wo er das veröffentlichen will, sie das veröffentlichen will, dann einfach uns anschreiben Und ja, je mehr sich beteiligen, desto lebendiger wird das Ganze, desto mehr Debatte ist da und desto stärker wird auch der Anspruch erfüllt, dass es tatsächlich ein kontinuierliches Magazin ist und nicht nur im Monat so 2, 3 Beiträge kommen. Aber also wir haben jetzt schon genug Beiträge, dass wir zumindest die nächsten Wochen gut füllen können. Und die Themen ergeben sich ja auch, wenn man einfach nur in die Kalender reinguckt, da sind so viele Veranstaltungen gerade in der Stadt, dass es da einfach ganz viel gibt, was man mitnehmen kann und wozu man diskutieren kann.
Das Magazin für Halle und Umgebung ist unter transit-magazin.de zu finden. Wer jetzt Lust bekommen hat, dafür zu schreiben oder den Kalender mit Veranstaltungstipps zu füllen, findet dort auch Informationen, an wen er oder sie sich wenden kann.
Dass wir hier in den Medien-News Promi-Klatsch und Tratsch verbreiten, das kommt sicher nicht vor, aber über den Schauspieler und Regisseur Kevin Spacey wollen wir aus gegebenen Anlass heute trotzdem mal sprechen. Seine Art, sich zu outen, kann nämlich durchaus negative Auswirkungen auf die LGBTQ-Community haben.
Wenn Personen des öffentlichen Lebens sich outen, dann ist das ja eigentlich was Gutes, sollte man meinen. Zum einen ist es ein Zeichen, dass die Person sich in der eigenen Identität so sicher ist, dass sie sich traut, diese öffentlich zu machen. Auf der anderen Seite gibt so ein Outing auch immer Menschen das Gefühl, ein Recht auf ihre Identität zu haben. Repräsentation der eigenen Identität in der Öffentlichkeit ist auf jeden Fall wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Allerdings ist es nicht nur entscheidend, dass Menschen sich selbst repräsentiert sehen, auch ist die Art und Weise der Repräsentation entscheidend. So kommen wir auch schon zum Anlass meines Rumgeschwafels. Kevin Spacey hat sich geoutet. Der Schauspieler, den man unter anderem aus der Netflix-Serie House of Cards oder dem Hollywood-Film American Beauty kennt, tat dies zu einem strategisch klugen Zeitpunkt. Der Hintergrund seines Outings ist ein Missbrauchsvorwurf. Der inzwischen 46-jährige Schauspieler Anthony Rapp erzählte dem US-amerikanischen Portal BuzzFeed von einem Abend vor 31 Jahren. Der damals 14-Jährige habe 1986 eine Party in Kevin Spaceys Wohnung besucht. Dort soll Kevin Spacey ihn auf ein Bett gelegt haben und dann auf ihn geklettert sein. Bevor die Situation sich weiterentwickeln habe können, habe Anthony Rapp den Raum verlassen. Kevin Spacey sei zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt gewesen. Diesen Vorwurf gegen sich ließ Kevin Spacey nicht unkommentiert. Er ließ in den sozialen Medien von sich hören. Er äußerte, er könne sich nicht an den Vorfall erinnern, aber schulde Anthony Rapp eine Entschuldigung, habe es sich wirklich so zugetragen. Doch dabei beließ Kevin Spacey es nicht. Er verband diesen Vorwurf und seine öffentliche Äußerung dazu mit einem Coming-out. Spacey schrieb, er habe bereits in Beziehungen mit Männern und Frauen gelebt und sich inzwischen entschieden, als schwuler Mann zu leben. Der Vorwurf Anthony Rapps habe Spacey ermutigt, seine Sexualität öffentlich zu machen. Damit gibt es jetzt direkt zwei Nachrichten, die sich in der Öffentlichkeit kaum voneinander trennen lassen. Die Nachricht vom Coming-out des berühmten Schauspielers Kevin Spacey und die eines Missbrauchsvorwurfs gegen ihn. Diese werden jetzt in einem Topf gekocht. Das hat in einem großen Teil der Berichterstattung eines von zwei Ergebnissen. Entweder wird gepriesen, dass Kevin Spacey sich aus dem metaphorischen Closet im deutschen Schrank getraut hat, also dass er sich geoutet hat, und somit wird der vorgeworfene Missbrauch in den Hintergrund gerückt. Oder es wird der gute alte Stereotyp des übergriffischen schwulen Mann gepflegt. Dieser Stereotyp hat eine lange Geschichte. Schwule Männer sehen sich diesem immer wieder gegenübergestellt und leiden darunter. Aus Film und Fernsehen kennen wir ihn alle. Auch wenn es das vielleicht nicht immer direkt bewusst wird. Disney muss sich zum Beispiel dem Vorwurf stellen. Laut Kritiken aus der LGBT-Plus-Community, also der Community von unter anderem homosexuellen, bisexuellen oder Transgender-Menschen, seien Disney-Bösewichte oft stereotypisch homosexuell dargestellt. Dies fördere den Stereotyp des übergriffigen schwulen Mannes. Auch dieses Jahr erst wurde ein Journalist der FAZ vom Presserat dafür gerügt, dass er in einem Kommentar natürlich völlig ohne wissenschaftliche Grundlage einen Zusammenhang zwischen Pädophilie und Homosexualität herstellte. Und nun befeuert Kevin Spacey diesen Stereotyp in einem sehr kalkulierten Coming-out. Er nutzt einen Missbrauchsvorwurf, um sich selber als Mitglied einer diskriminierten Community darzustellen. Und die Wortwahl, der Vorwurf habe ihn dazu ermutigt, ist völlig unangebracht, angesichts des Mutes, den es wohl von Seiten Anthony Rapps brauchte, um seine Geschichte in die Öffentlichkeit zu tragen. Spaceys Schritt erntete zu Recht viel Kritik. Die US-amerikanische Schauspielerin Wanda Sykes fand dazu eine passende Formulierung. Nein, nein, nein. Du kannst dich nicht hinter dem Regenbogen verstecken. Der schwule Komiker Billy Eichner schrieb, Kevin Spacey hat gerade etwas erfunden, das es vorher nie gab. Einen schlechten Zeitpunkt für ein Coming Out.
Von einer kruden Art, sich zu outen, kommen wir nun zu kruden Theorien und zu Pseudowissenschaften. Deren wichtigste Vertreter und VertreterInnen wurden nämlich vergangenes Wochenende mit dem goldenen Aluhut ausgezeichnet.
Eine gute Nachricht für alle Freunde der Verschwörungstheorien. Der goldene Aluhut wurde wieder einmal gleich in mehreren Kategorien vergeben. In einer feierlichen Zeremonie am 29.10.2017 in Neukölln wurden jeweils wieder die Vertreter der abwegigsten Theorien in verschiedenen Bereichen geehrt. Begleitet wurde die Veranstaltung von Julia Silberberger und ihrem Team, die den goldenen Aluhut 2014 ins Leben rief.
Hi, ich bin Julia. Ich habe den goldenen Aluhut 2014 gegründet. Am Anfang war es nur ein Internet-Spaßprojekt, wo wir die lustigsten Screenshots aus der Verschwörungswelt gesammelt haben. Relativ schnell wurde es dann doch so, dass wir eine Beratungsstelle wurden, dass die Leute uns gefragt haben, was kann ich denn tun, wenn ein Freund oder naher Verwandter sich Verschwörungstheorien zuwendet oder in die rechte Szene abrutscht. Und deswegen haben wir jetzt eine gemeinnützige Organisation gegründet. Prävention und Aufklärung halten wir nämlich für sehr, sehr wichtig, um unwissenschaftlich Theorien zu überprüfen, um Experimente zu starten, um Recherchearbeit durchzuführen und Verschwörungstheorien aufzuklären.
Vom 24. September bis zum 11. Oktober durfte die Netzgemeinde abstimmen, wer sich jeweils in den Kategorien Verschwörungstheorien allgemein, Politik, Medien und Blogs, Esoterik und Medizin den goldenen Aluhut aufsetzen darf. Beziehungsweise wer sich also durch gezielte Beiträge in Wort- und Schriftform den Titel für den größten oder einflussreichsten Verschwörungstheoretiker in seiner Sparte, sagen wir, verdient hat. Die jeweiligen Sieger werden dann in einer feierlichen Zeremonie von Laudatoren, sagen wir, angepriesen und von Julia Silberger und ihrem Team, sagen wir, geehrt. Und auch dieses Jahr waren wieder hochkarätige Kandidaten dabei. In puncto Politik gewann beispielsweise Beatrix von Storch für ihre Äußerungen zum Klimawandel, ihre verschwörungsideologischen Ansichten und ihr Wirken und Schaffen als Mitglied der AfD.
Der Ozean wird ja nicht warm, weil wir sagen, Ozean wird mal warm oder kalt.
Also verklagen wir die Sonne.
Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen?
Und auch der Gewinner der Sparte Medien und Blogs ist schon lange kein unbekanntes Gesicht mehr.
Deniz Yücel ist ein Spion. Deniz Yücel ist ein Verräter. Deniz Yücel unterstützt Terrorismus. Deniz Yücel ist Mitglied der PKK. Das hat Erdogan alles enthüllt. Wir rennen für Erdogan.
Der, sagen wir, Journalist und Erdogan-Versteher Martin Lejeune gewann den goldenen Aluhut aufgrund seiner Erdogan-Gläubigkeit, den Gefahren von iPhones durch 11-Wellen, Antisemitismus aus allen Poren, die Verwandlung in einen Wahltürken und vieles weitere. Und als wäre das nicht schon spektakulär genug, sorgte Martin Lejeune sogar für eine Premiere bei der goldenen Aluhut-Verleihung. Er war tatsächlich der erste und auch einzige Preisträger, der seinen Preis auch tatsächlich zu würdigen wusste und live erschien, um ihn abzuholen.
Ich bezeichne Verschwörungen als real, also weil Verschwörungen einfach Realität sind. Und dieser Preis ist wie eine Trophäe für mich. Es zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Neben Martin Lejeune und Beatrix von Storch waren natürlich wieder zahlreiche Flacherdler, Anhänger der White Genocide-Theorie und weitere Teilnehmer des verschwörungstheoretischen Kuriositätenkabinetts nominiert. Auf der Internetseite blog.dergoldenaluhut.de könnt ihr euch über den goldenen Aluhut und die Nominierten und Gewinner dieses Jahres informieren. Auch wenn der goldene Aluhut sich bei der Ernsthaftigkeit eines Preises zwischen Darwin Award und Golden Himbeere positioniert, sticht er aus der Ansammlung der lustigen Belanglosigkeiten heraus. Die Organisation und die Preisverleihung setzt sich eben mit dem abstrusen, vollkommen irregeleiteten und menschenfeindlichen Theorien und Ideologien auseinander, anstatt sie einfach im weltweiten Netz vor sich hin existieren zu lassen, sondern sie geben sie vor einer breiten Öffentlichkeit der Lächerlichkeit preis. Denn es ist ein wichtiger Schritt, Aufklärung zu leisten, sodass die Menschen nicht unwissentlich in ihr Unglück rennen.
Und ich unterstütze den goldenen Aluhut, weil Verschwörungstheorien als wesentliches Element der Ideologie und der Überzeugungskraft der neuen Rechten bekämpft werden müssen.
Und damit sind wir am Ende dieser Medien-News angekommen. Wenn ihr die nochmal nachhören wollt, könnt ihr das im Laufe des Tages in allen tagesaktuellen Magazinen tun oder ihr schaut auf freie-radios.net oder auf radiokorax.de, da laden wir die auch hoch. Die nächsten Medien-News gibt's dann nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin habt eine schöne Woche und jetzt geht's zurück ins tagesaktuelle Programm.